Freitagnachmittag. Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Du siehst prächtigst aus und warst ja auf Urlaub.
Ich war auf Urlaub, bin wunderbar erholt, aber du siehst auch prächtig aus. Warst du aber nicht auf Urlaub? Wie machst du das?
Ich fahre nicht auf Urlaub. Wo warst du?
In Sizilien. Ich habe es das letzte Mal erwähnt. War sehr schön.
Wir kommen nach Sizilien. Aber es geht heute nicht um Sizilien, es geht heute um ganz was anderes. Und bevor wir in diese neue Folge stürzen, jetzt habe ich noch gar nicht verraten, worüber wir sprechen, haben wir eine Zuschrift von einem Hörer. Vielen herzlichen Dank. Er hat nicht dazu gesagt, dass wir seinen Namen nennen dürfen. Daher nennen wir ihn nicht. Aber ich darf sagen, ein Kollege aus deinem Stand. Ja. Vielen herzlichen Dank für die Zuschrift, die sehr spannend ist und sich auf unsere letzte Folge, den Kollisionskurator, bezieht. Und der Kollege schreibt, es ergebe sich doch aus einer gar nicht alten Entscheidung des obersten Gerichtshofs, genau genommen einem Zurückweisungsbeschluss, nämlich 8 OB 41 aus 23X, dass eine Gefährdung der Interessen von schutzbefohlenen Personen, also insbesondere Minderjährigen, dann gar nicht vorliege, wenn das Pflegschaftsgericht in der Lage ist, deren Interessen wahrzunehmen. Das führt natürlich jetzt zurück in die letzte Folge, aber auf den Punkt gebracht sagt er, es braucht doch gar keinen Kollisionskurator, weil das Pflegschaftsgericht ohnehin aufpasse, lieber Andreas.
Ja.
Und er sagt sogar, das hat mich auch sehr beeindruckt, dass in seinem, wie schaut er da, in seinem Sprengel, dass du eigentlich in seinem Gerichtssprengel würden gar keine Kollisionskuratoren mehr bestellt.
Es genüge die pflegschaftsgerichtliche Genehmigung.
Andreas, was ist los? Was haben wir Rechtsgeschichte hier vorgetragen?
Das war deine Folge. Nein, das mache ich gerne. Nein, aber zunächst wirklich danke an den Kollegen. Wir freuen uns wirklich über solche E-Mails, weil die zeigen uns auch, dass konzentriert zugehört wird. Und wir sind immer dankbar für solche Hinweise. Auch bitte gerne Kritik oder vielleicht haben wir mal was übersehen. Das kann leicht sein und wir freuen uns, wenn sowas kommt.
Lob.
Ja, aber der liebe Kollege hat uns auch gelobt, darüber habe ich mich auch gefreut, denn er schreibt auch, er freut sich so über unseren Podcast und hört ihn immer am Weg in und von der Arbeit und darüber, lieber Kollege, haben wir uns sehr gefreut, danke. Aber zu dem Hinweis, weil den halte ich für wichtig und wir haben über dieses Thema auch ein bisschen gesprochen, aber sind nicht sehr präzise geworden. Ja, das stimmt, wenn die Interessen der vertretenen Person vom Gericht durch eine pflegschaftsgerichtliche Genehmigung ausreichend wahrgenommen werden können, bedarf es nicht der Bestellung eines Kollisionskurators. Das war übrigens vor dem zweiten Erwachsenenschutzgesetz ausdrücklich auch im Gesetz so geregelt, ist jetzt dem Wortlaut nach nicht mehr im Gesetz enthalten. Die Erläuterungen sagen uns aber, das ist ein allgemeiner Grundsatz, es soll sich diesbezüglich nichts ändern. Allerdings scheint mir der Schluss des Kollegen etwas zu weit zu gehen. Ich möchte jetzt nicht im Detail auf die 8OB-Entscheidung, die er zitiert, eingehen, aber vielleicht so viel. Da ging es um die Frage der Bestellung eines Kollisionskurators im Anschluss an ein Verlassenschaftsverfahren. Da hat die, ich glaube, es war die Witwe des Verstorbenen, einen Kaufvertrag abgeschlossen als Vertreterin ihres Kindes über einen Drittel Liegenschaftsanteil an den Neffen. Und da gab es eine gewisse Interessenswidersprüchlichkeit, möglicherweise eine gewisse Verflechtung, weil sie hatte im Vorfeld ihren Anteil dieser Liegenschaft diesem Neffen geschenkt und da war dann unklar, brauchen wir jetzt hier einen Kollisionskurator, gibt es hier vielleicht einen Interessenwiderspruch. Und da sagt der Achtersenat, hier ist durch das Erfordernis der pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung dieses Kaufvertrags ausreichend das Interesse der vertretenen Person gewahrt, kein Kollisionskurator. Aber Achtung, meines Erachtens, wenn hier der Fall etwas anders gelagert gewesen wäre und zum Beispiel diese Mutter als Vertreterin des Kindes den Liegenschaftsanteil an sich selbst verkauft hätte, da brauche ich auch eine pflegschaftsgerichtliche Genehmigung, aber die kann meines Erachtens hier beim Vorliegen eines materiellen Interessenkonfliktes nicht ersetzen, die Bestellung eines Kollisionskurators. Und in Verlassenschaftsverfahren, auch wenn zum Beispiel Erbteilungsübereinkommen und Pflichtteilsübereinkommen unter Beteiligung von Minderjährigen oder sonstigen Pflegebefohlenen immer pflegschaftsgerichtlich zu genehmigen sind, ersetzt das trotzdem nicht immer die Bestellung eines Kollisionskurators, weil diese Sachverhalte meines Erachtens viel zu komplex sind, weil es um Vorfragen geht, weil es schon um das Verfahren zum Beispiel der Inventarisierung geht, das natürlich vom Pflegschaftsgericht nicht begleitet, nicht beobachtet werden kann. Und daher, ich möchte das jetzt nicht noch weiter ausführen, muss man schon darauf aufpassen, aus dieser Entscheidung darf man bitte nicht den Schluss ziehen, dass wir überhaupt keinen Kollisionskurator mehr brauchen, wenn es einer pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung bedarf. Sähe es man nämlich die Sache so weit, dann wäre eigentlich die Rechtsfigur des Kollisionskurators gleichsam gänzlich zwecklos. Also da würde ich ein bisschen aufpassen und diese Entscheidung nicht zu weitgehend interpretieren. Vielen Dank an den Kollegen für dieses E-Mail.
Na boom. Ich lasse das jetzt einfach hier so stehen, weil wir wollen heute nicht mehr über den Kollisionskurator sprechen, sondern über ein besonders spannendes Thema, ein immer wichtiger werdendes Thema und tatsächlich auch eine ganz zentrale Neuerung, die das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 gebracht hat, mit der Einführung des sogenannten Pflegevermächtnisses. Worum geht's? Stellen wir uns die Situation, eine typische Situation vor. Der später Versterbende, die Versterbende, die wird statistisch immer älter, wie wir wissen. Darüber freuen wir uns. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass die Phasen der Pflegebedürftigkeit häufiger vorkommen und wohl auch länger sind und sich daraus wiederum das Phänomen ergibt, dass insbesondere nahestehende Personen wie Angehörige nicht selten aus freien Stücken oder in Erwartung, dass sie mal was kriegen oder einfach aus welchen Gründen auch immer sich um unsere pflegebedürftige Person besonders bemühen. Lange bemühen, sie pflegen, für sie sorgen, Zeit aufwenden und dann Monate später, Jahre später, es zum Erbgang kommt und unsere Person, die sich aufgeopfert hat, die vielleicht ihren Job reduziert hat, die Tochter, um ein banales Beispiel zu kriegen, die erfährt dann womöglich bei der Testamentsbekanntmachung eine böse Überraschung. Sie erfährt, dass der geliebte Vater ihr vielleicht doch kaum etwas hinterlassen hat. Vielleicht dem Sohn, dem Universitätsprofessor, der leider nur ganz selten vorbeikommen konnte, weil er so wichtig ist und beruflich dauernd arbeiten muss. Er muss arbeiten und er kann auch den Papa nicht pflegen, weil er kann, er traut sich nicht. Das ist ihm irgendwie unangenehm, während die Tochter, die Schwester sich aufopfert. Die schaut dann durch die Finger oder wie es in den Materialien zum Gesetz stand. Ich habe es hier mir ausgedruckt, nicht selten unter den Tisch fallen. Damit soll der Missstand beseitigt werden, dass diese aufopfernden und umfangreichen Leistungen Angehöriger nicht selten unter den Tisch fallen. Und der Gesetzgeber erkannte hier einen Missstand und hat ein neues Institut geschaffen, nämlich das sogenannte Pflegevermächtnis. Andreas, willst du fortsetzen? Ein gesetzlicher Anspruch auf eine Geldzahlung.
Spannend. Ja, woher weißt du das eigentlich?
Das habe ich jetzt einfach, nachdem ich das schon mal gelesen habe.
Ja. Das ist ja wirklich spannend. Nein, ich der Gesetzgeber wollte wirklich diesen Missstand, wie er sagt, beseitigen. Manche sagen auch gewissermaßen einen Anreiz schaffen, zu pflegen. Und er hat sozusagen die typische Pflegesituation in der Familie vor Augen und sagt, wenn eine nahestehende Person den Verstorbenen, die Verstorbene gepflegt hat, dann steht ihm eben ein Vermächtnis zu. Wir schauen uns das dann gleich näher an, unter welchen genaueren Voraussetzungen. Und der zieht da einen Kreis, in dem er diese nahestehenden Personen definiert, mit Blick auf sozusagen typische familiäre Pflegesituationen. Und wer so eine nahestehende Person ist, dem ein Pflegevermächtnis zustehen kann, das definiert uns der Paragraf 677 Absatz 3, wo es heißt, nahestehend sind Personen aus dem Kreis der gesetzlichen Erben, ja, aber auch deren Ehegatte, also zum Beispiel nicht nur das Kind, sondern auch der Ehegatte des Kindes, also die sind also auch potenzielle Pflegevermächtnisnehmer oder auch der eingetragene Partner oder der Lebensgefährte sogar des Kindes, auch der ist ein Pflegevermächtnisnehmer. Also da wird so ein eigentlich für das Erbrecht sehr untypischer Kreis gezogen über die gesetzlichen Erben hinaus. All diese Personen sind potenzielle Pflegevermächtnisnehmer, sie haben Anspruch auf ein Vermächtnis, wenn sie auch wirklich im Sinne des Paragraph 677 gepflegt haben.
Okay, wir tasten uns also schon vor, dann sind wir jetzt schon bei Personenkreis, machen wir es vielleicht diesmal auch so, dass ich verzeihe, weil es so viele Informationen sind, die wir haben, nicht wahr? Es ist ein sehr, sehr liebevoll, das meine ich positiv, gestaltetes neues Rechtsinstitut.
Ja, das kann man sagen. Ja.
Also mit sehr viel Hirnschmalz und Bemühen des Gesetzgebers. Und du bist jetzt bei einem Phänomen, warum unterbreche ich dich, weil ich aus einem anderen Blickwinkel betonen möchte, erstaunlicherweise gibt es also nicht ein gesetzliches Vermächtnis für jeden, der gepflegt hat, sondern der Personenkreis wird vom Gesetzgeber wohl abschließend, wenn wir vorsichtig sind, muss man immer dazu sagen, ein völlig neues Rechtsinstitut. Das heißt, das wird noch viele, viele Jahre dauern, bis da die meisten Fragen, alle werden nie geklärt sein werden. Das heißt, vorsichtig formuliert, es scheint doch wohl so zu sein, dass dieser Personenkreis abschließend ist. Man muss darunter fallen, unter einen dieser Varianten subsumiert werden können, damit man überhaupt dazu kommt, die weiteren Voraussetzungen für dieses Geldvermächtnis, Cash, es gibt dann Cash, zu erfüllen.
Ja, deswegen wollte ich damit beginnen, dass wir wissen, über diesen Personenkreis reden wir, eben über diesen Personenkreis, der erbrechtlich sehr untypisch definiert ist, wo auch der Lebensgefährte eben vorkommt, nämlich der Lebensgefährte von einem gesetzlichen Erben auch theoretisch, wo wir uns übrigens, ich sage es jetzt ganz kurz dazu, auch die Frage stellen können, ohne weitere Voraussetzungen, also anders als beim außerordentlichen Erbrecht des Lebensgefährten, Fragezeichen, aber das lassen wir jetzt beiseite. Du hast jetzt...
Wenn zum Beispiel die Ex-Frau, wenn die Ex-Frau pflegt, weil sie sich erbarmt, die fällt nicht drunter.
Ja, genau, die fällt nicht
drunter. Nee, muss man sich auch vor Augen halten, wie hart das ist. Darunter. Die pflegt vielleicht 2,5 Jahre aufopferungsvoll und erfährt dann von den Juristen, weil sie sich vorher nicht informiert hat. Warum bin ich so hart, sich vorher nicht informiert hat? Sie hätte ja auch, und das ist, glaube ich, in Österreich untypisch, in anderen Ländern nicht, sie hätte ja auch, und das könnte man auch immer machen, zu Lebzeiten mit dem Pflegebedürftigen, so er noch geschäftsfähig ist, eine Vereinbarung treffen.
Da kommen wir vielleicht noch genauer dazu. Ich halte das für sehr, sehr wichtig.
Aber der Gesetzgeber stellte sich eigentlich als typischen Fall vor, dass das bei uns nicht vorkommt.
Ja, die Leute nicht da hat er nicht ganz Unrecht.
Man redet nicht über das Geld. Personenkreis.
Aber nur ganz kurz, weil du die geschiedene Ehegattin, den geschiedenen Ehegatten erwähnst. Die Frage, du hast keinen Fehler gemacht, du hast vollkommen recht, der gehört nicht zum Kreis der potenziellen Pflegevermächtnisnehmer. Aber jetzt blicken wir kurz genauer hin. Die Frage ist nämlich, worum geht's? Geht's darum, dass die Pflege erbracht wurde, während sie noch verheiratet waren? Stell dir vor, also sie pflegt ihn 3 Jahre vor dem Tod, 2 Jahre lang zunächst als Ehegattin,
ja, danke,
dann toll. Kommt es zur Ehescheidung, dann pflegt sie nicht mehr, dann stirbt er nach einem Jahr und jetzt sagt sie, ich hätte gern das Pflegevermächtnis und man sagt, du gehörst gar nicht zum Kreis, dir konnte das Pflegevermächtnis nicht anfallen und sie sagt, naja, aber ich habe ja die Pflege erbracht, als ich eine nahestehende Person im Sinne des 677 Absatz 3 war. Ich kenne die Lösung
das
nicht. Nein, ich glaube, ich kenne dazu auch gar nichts.
Na, wir müssen vorsichtig sein.
Nein, ich wollte nur sagen, da steckt einiges.
Da müssen wir vorsichtig sein aus folgendem Grund, den wir noch nicht erwähnt haben. Hier, wie nicht selten, wenn es eine völlig neue gesetzliche Regelung gibt, ein neues, schönes, großes Institut wie dieses, entsteht recht rasch eine geradezu Literaturschwemme.
Das war hier der Fall.
Das war hier der Fall. Das heißt, Sie haben wirklich sehr, sehr viele Beiträge, Überlegungen, gibt auch schon Monographien, also Bücher dazu. Was ja großartig ist, je mehr sich mit dem Erbrecht beschäftigen, umso besser. Also ich kann jetzt nicht ausschließen, ich blamiere mich, ich gestehe, ich habe nicht alle Beiträge gelesen, ich kann nicht ausschließen, dass irgendjemand dazu schon einen
Lösungsvorschlag hat. Das kann sein, Gottes Willen, das kann sein. Ich habe dazu nichts im Kopf, aber gut möglich, dass wir was übersehen haben.
Wofür treten
das
wir
weiß, ein? Das weiß ich nicht. Das wäre mir jetzt etwas zu spontan. Aber
einer dem Verstorbenen nahestehende Person steht im Gesetz. Naja, also der Wortlaut deutet natürlich eher auf den Todesfall
hin. Ja, schon, aber vom Zweck der Bestimmung tue ich mir schon wieder schwer. Ja. Also dazu haben wir jetzt momentan keine Lösung. Ich würde mich da jetzt
aber
nicht
trauen, aber das heißt, dass im Fall der Ansicht
zu vertreten. Ja.
Und dann hören wir auf damit, mit dem Punkt. Im Fall der Scheidung auch daran zu denken ist. Nicht wahr?
Das ist richtig.
Du, ich habe dich gepflegt die letzten 3 Jahre, was ist los? Nicht, das müssen wir irgendwie berücksichtigen, wenn ich es denn verlöre.
Wenn ich es denn verlöre.
Gut.
Na gut, also, das war nur ein kleines.
Das sind einmal die Person.
Aber jetzt hast du schon mehrfach gesagt, ja, und wenn so eine nahestehende Person gepflegt hat, wobei was gepflegt hat genau bedeutet, das werden wir uns gleich näher anschauen. Dann steht ihr ein Geldvermächtnis zu. Und das Interessante ist, dass das eigentlich im Paragraph 677 überhaupt nicht vorkommt. Wenn du nur den Paragraph 677 liest, fragst du dich, was dem Pflegenden eigentlich zusteht. Nämlich, da heißt es, einer dem Verstorbenen nahestehenden Person, der ihn gepflegt hat und so weiter, das überspringe ich jetzt, gebührt dafür ein gesetzliches Vermächtnis.
Herrlich.
Was für ein gesetzliches Vermächtnis.
Aber du hast ganz recht.
Ja, es steht nicht drinnen. Ein gesetzliches Vermächtnis und dann heißt es weiter, soweit nicht eine Zuwendung gewährt oder ein Entgelt vereinbart wurde. Und erst also eigentlich aus, kommen wir noch dazu, erst aus diesem Schlussteil des Satzes kann man ableiten, dass es wahrscheinlich ein Geldvermächtnis ist.
Du müsstest eigentlich weitergehen zum nächsten Paragraphen, der ja dann auch skurril ist, wenn man sich
eine
Wortpräzision vor Augen hält, nämlich eigentlich steht nicht drinnen Vermächtnis auf Geld und dann steht im 678 die Höhe des Vermächtnisses.
Ja.
Die Höhe des.
Ja, aber es ist interessant.
Also, jetzt sind wir aber schon
Vokabulisten. Nein, aber ich wollte nur sagen, ohne weiteres kommen wir nicht zu einem Geldvermächtnis, aber das darf ich sagen, das ist geklärt, hat auch der Oberste Gerichtshof schon gesagt, das ist ein Geldvermächtnis. Es gelten übrigens auch, hat der Oberste Gerichtshof schon gesagt, wirklich die gesetzlichen Bestimmungen zum Geldvermächtnis auch fürs Pflegevermächtnis. Heißt nämlich auch, dass das Pflegevermächtnis so wie das Geldvermächtnis erst ein Jahr nach dem Tod geltend gemacht werden kann.
Überraschend.
Irgendwie. Auch die Verjährung und so weiter, also analog Geldvermächtnisregeln.
Man muss warten, ja.
Das ist nicht komisch, also das ist geklärt. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das, weil du vorhin von großer Liebe gesprochen hast in der Regelung, da ist vielleicht, hätte man vielleicht das erwähnen können, dass es sich
du um. Du machst mir die Liebe ja nicht schlecht.
Nein, ich mach sie nicht schlecht.
Mir meine
und um
Liebe
Gottes nicht. Willen, das kann bei so einer Regelung natürlich
Sommer,
auch passieren.
Die Sonne scheint.
Aber es ist, wäre auch umso wichtiger gewesen, davon zu sprechen, dass es sich um ein Geldvermächtnis handelt, weil ja schon die Überschrift Pflegevermächtnis eigentlich eigentümlich ist. Weil wenn man sich die Terminologie des Vermächtnisrechts des ABGB anschaut.
Nein, sag's bitte nicht. Willst du jetzt darauf hinaus, dass das Vermächtnis darin besteht, dass der Vermächtnisnehmer Pflegeleistungen erhält?
Nein, natürlich nicht. Aber ich wollte darauf hin, dass die Terminologie etwas seltsam ist.
Aber dann bleiben wir doch beim Absatz 1 und kommen zur nächsten Message für all jene, wir sprechen natürlich auch zu jenen, die jetzt noch nicht eingeweiht sind ein wenig. Das nächste, was doch eigentlich überraschend ist, dass der Gesetzgeber nicht etwa jedem nahen Angehörigen, der pflegt, ein Geldvermächtnis zuspricht, sondern er sagt, ja, es muss eine gewisse Intensität der Pflege gegeben sein. Ich bin also im Absatz 1.
Ja.
Und diese Intensität, lieber Andreas, umschreibt er wie?
Also er sagt erstens einmal, es geht um die Pflege in den letzten 3 Jahren vor dem Tod.
Nur also die letzten 3 Jahre.
Es reicht nicht weiter zurück. Wir schauen uns nur die letzten 3 Jahre an. Und dann heißt es weiter, in nicht bloß geringfügigem Ausmaß gepflegt hat. Also Voraussetzung. Nein,
nicht nur. Mindestens 6 Monate.
Entschuldige, bitte, ja.
Mindestens 6 Monate in nicht bloß geringfügigem Ausmaß.
Was sollte es heißen?
Santa Maria.
Ja, gut. Und da sagen die Erläuterungen, nicht bloß geringfügiges Ausmaß bedeutet zumindest 20 Stunden pro Monat. Und das Gesamtausmaß muss eben 6 Monate gewesen sein. Das heißt, ich muss in den letzten 3 Jahren vor dem Tod insgesamt zumindest 6 Monate, und zwar jeweils zumindest 20 Stunden monatlich gepflegt haben.
Also du sagst jetzt zumindest jeweils. Darüber kann man dann
den Erläuterungen nach. Hat übrigens der Oberste Gerichtshof auch schon zitiert, die Erläuterungen. Ich glaube, entschieden hat er noch nicht.
Er hat gesagt, 13 Stunden sind jedenfalls zu wenig.
Ja,
also. Da gibt es eine Entscheidung, die sagt, 13 sind jedenfalls zu wenig. Er hat die 20 zitiert. Er tendiert dorthin.
Ja.
Übrigens, aus meiner Sicht, also was wir auch sagen müssen, es gibt schon einige Entscheidungen zum Pflegevermächtnis. Durchaus.
Ja, viele, ja.
Also eigentlich viele,
relativ viele.
Und es kommen permanent welche, muss man sagen. Also die jüngste ist, glaube ich, aus dem April dieses Jahres, auch eine ganz wesentliche. Wir werden zu ihr kommen, 2 OB33 aus 25D. Und also sehr dynamisch, extrem auslegungsbedürftig, diese Bestimmung. Was heißt das über die letzten 6 Monate, nicht bloß geringfügig?
Aber man muss verstehen, das sind Voraussetzungen dafür, dass überhaupt ein Pflegevermächtnisanspruch entsteht. Und erst auf der zweiten Ebene fragen wir uns, wie ist das zu bewerten und so weiter, da kommen wir dazu. Aber wenn ich quantitativ darunter liege, bin ich schon draußen aus dem Pflegevermächtnis. Mhm. Also ich muss eine nahestehende Person sein und ich muss entsprechend quantitativ gepflegt haben. Erst dann habe ich einen Pflegevermächtnisanspruch, über den man sich dann noch nähere Gedanken machen muss.
Wobei, hey, du atmest immer ein bisschen dazwischen. Weil heute haben wir so einen heftigen Dialog. Ich werfe es gleich wieder rein, auch als Prozessanwalt. Wie strittig sind natürlich diese Tatbestandsvoraussetzungen? Und wie sehr kannst du daher über dieses Pflegevermächtnis intensiv dann schon dem Grunde nach streiten? Aber da kommen wir
natürlich.
Wahnsinn, ja. Okay, aber ich glaube, das haben wir jetzt insofern, als wir sagen können, da gibt es eine gewisse Mindestintensität, die Sie sich genauer anschauen müssen. Dann gibt es einen maximalen Zeitraum, die letzten 3 Jahre. Mhm. Und wollen wir noch weitergehen? Bleiben wir noch beim Einser mit der sozusagen Ausnahme,
soweit
nicht eine Zuwendung gewährt oder ein Entgelt vereinbart wurde, steht hier drinnen. Mhm. Es gebührt ein gesetzliches Vermächtnis, Juguel ergänzte zu Recht Geldvermächtnis, soweit nicht eine Zuwendung gewährt oder ein Entgelt vereinbart wurde. Was heißt denn das?
Naja, typisch natürlich, wenn zum Beispiel der Verstorbene und die pflegende nahestehende Person zu Lebzeiten einen Pflegevertrag abgeschlossen haben.
Also das ist, was ich vorhin erwähnt habe.
Genau, was du erwähnt hast.
Und was so selten vorkommt, wir machen uns das aus.
Ganz selten.
Papa, bitte, wir machen uns das ganz fair aus. Ja. Ich pflege dich.
Das kostet.
Machen wir jetzt einen Vertrag, dann holen wir uns den Notar Juguel. Ja. Und dann machen wir einen ordentlichen Stundensatz und wir schreiben die Stunden auf. Und rein theoretisch übrigens kann man auch vereinbaren, du musst mir es ja nicht gleich zahlen. Fälligkeit dann halt im Zeitpunkt deines Todes. Du denkst konzentriert nach, aber ich persönlich, mir fällt da jetzt nichts ein, was dagegen sprechen würde. Man muss nur aufpassen, dass man halt die Verjährung einfach definiert mit Zeitpunkt des Todes, das ordentlich dokumentiert und dadurch natürlich, ich greife vorweg, eine Verbindlichkeit erzeugt der Verlassenschaft, die durchaus eine relevante Höhe haben kann. Aber wenn ich sage erzeugt, nicht irgendwie konstruiert, sondern ein Anspruch, der auch tatsächlich zusteht, wenn das auch passiert ist natürlich. Also ich rede jetzt nicht von betrügerischen Machenschaften, sondern von einer fairen Vereinbarung, mit der tatsächliche Leistungen abgegolten werden. So, soll vorkommen, wird übrigens, sage ich dir, in der Zukunft öfter vorkommen.
Das glaube ich auch.
Und man sollte auch dazu raten, meines Erachtens, ich weiß nicht, wie du das siehst, nämlich schon mit Blick auf die erheblichen Rechtsunsicherheiten, die dieses neue Rechtsinstitut, Gott sei Dank gibt es, aus der Sicht der Pflegenden, mit sich bringt.
Und da gibt es ja übrigens in dem Zusammenhang eine Entscheidung vom Obersten Gerichtshof, wo es eine Vereinbarung gab, da vielleicht sagen, das ist 2 OB 63 aus 21 K. Und da heißt der Leitsatz, wenn eine Gegenleistung für die erbrachte oder zu erbringende Pflege vereinbart bzw. gewährt wurde, diese aber nicht die nach 678.1, da kommen wir noch dazu, auszumittelnde Höhe des Pflegevermächtnisses erreicht, Achtung, steht das Pflegevermächtnis in Höhe des Differenzbetrags zu. Und das muss man sich vor Augen halten, wenn man so einen Pflegevertrag schließt. Denn wenn für die Pflegeleistungen in diesem Pflegevertrag ein Betrag X vereinbart wird, dann bedeutet das noch nicht zwingend, dass damit kein Pflegevermächtnis mehr zusteht, sondern wenn die Pflege, die dann auch tatsächlich erbracht wurde, einen höheren Wert erreicht, dann steht eben in der Differenz zum Entgelt, das da vereinbart wurde, sehr wohl ein Pflegevermächtnis zu. Und das ergibt sich wohl auch daraus, dass im 677.1 am Schluss heißt, soweit ein Entgelt vereinbart wurde, steht das Pflegevermächtnis nicht zu. Das heißt, da muss man aufpassen bei so einer Pflegevereinbarung und klären, Moment, wollen wir uns wirklich einlassen auf die Frage, wie vielleicht ex post die erbrachte Pflegetätigkeit bewertet wird, oder wollen wir nicht vielmehr in der Pflegevereinbarung abschließend und endgültig klären, was für ein Entgelt fließt für die zu erbringende Pflege und Punkt. Das muss man unbedingt klären, damit nicht so ein Differenzanspruch entsteht, den man vielleicht nicht will.
Also, wie soll ich sagen, ich stimme dir vollkommen zu. Ganz eine wichtige Entscheidung, du hast die Geschäftszahl genannt, die ja eigentlich einen Fall betrifft, bei dem eine derartige Vereinbarung, also ich habe die Entscheidung jetzt nicht im Kopf, aber die kann wohl nicht zustande gekommen sein unter der Beteiligung eines Juristen, der sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Warum? Weil dein Hinweis, der ja nichts anderes bedeutet als, wenn wir so eine Vereinbarung beraten, sie empfehlen, dann brauchen wir natürlich dann Rechtssicherheit. Das wollen ja die Parteien von uns. Und eine Rechtssicherheit entsteht natürlich nicht daraus, dass wir den Parteien mitgeben, sie kriegen jetzt diesen und jenen Betrag, aber es kann nach dem Tod sein, dass eh noch weiter gestritten wird, weil wenn das gesetzliche Vermächtnis höher ist, dann kriegst du die Differenz. Ja. Und daher stimme ich dir ganz zu, dass dieses Regelungsbedürfnis besteht. Nämlich rein theoretisch könnte man vereinbaren, wenn das Pflegevermächtnis nach dem Gesetz höher sein sollte, gibt es noch die Differenz, theoretisch, wird wohl kaum
gewollt sein. Richtig, die wollen ja Klarheit.
Die wollen ja Klarheit. Daher ist ja dann der Regelungswunsch, aber bitte, dann haben wir die Geschichte gegessen damit. Ja. Und da allerdings jetzt meine Ergänzung, soweit ich weiß, ist noch nicht entschieden abschließend, ob das überhaupt rechtlich möglich ist.
Ja, das ist ein spannender Punkt.
Denn es gibt tatsächlich Lehrmeinungen. Ich lehne mich auf dem Fenster, ich teile diese Lehrmeinungen nicht, die sagen, dass man auf das ex post dann ermittelte Pflegevermächtnis der Höhe nach gar nicht wirksam, im Endeffekt wäre es ein Verzicht, da jetzt irgendwie verzichten kann oder eine reduzierte Vereinbarung schließen kann. Und ich meine, das ist also, das leuchtet mir überhaupt nicht ein.
Was allerdings
wichtig ist dann die Form.
Ja, dass du es noch ansprichst, sehr gerne. Stand, ja. Also ich schließe mich an, also diesen Literaturmeinungen würde ich auch nicht folgen. Ist meines Erachtens sehr wohl möglich, auf das Pflegevermächtnis zu verzichten oder partiell zu verzichten. Übrigens muss man jetzt noch differenzieren, wenn man so eine Pflegevereinbarung schließt, kann ich am Schluss aus zwei Gründen das vereinbarte Entgelt an der Höhe des Pflegevermächtnisses vorbeigehen. Entweder, weil das Entgelt anders bestimmt wurde als nach 678.1 oder weil der einfach viel mehr Pflege freiwillig erbracht hat, als in der Vereinbarung er sich verpflichtet hat. Ja? Da muss man eigentlich beide Aspekte beleuchten. Also du denkst, das beleuchten. Ist nicht
eine Stundensatzvereinbarung, sondern
in der Pauschale. Kommt darauf an, wie es also da muss man aufpassen. So, aber jedenfalls ist in aller Regel bei solchen Vereinbarungen gewollt, abschließende Regelung, Rechtsklarheit, keine Diskussion über 677, 678. Und das bedeutet, dass natürlich jede Pflegevereinbarung potenziell auch in sich trägt einen teilweisen Verzicht auf das Pflegevermächtnis mit Blick auf einen möglichen Differenzanspruch. Und ein Verzicht und ein teilweiser Verzicht auf ein Pflegevermächtnis ist meines Erachtens, aber du hast schon gesagt, es gibt andere Literaturmeinungen schon dazu, sehr wohl zulässig, meines Erachtens aber analog, Paragraph 551 ABGB, ich erkläre es gleich genauer, sicherheitshalber in Form eines Notariatsakts. Man sollte daher solche Pflegevereinbarungen daher immer in Form eines Notariatsaktes abschließen. Ich
muss gar nicht viel genauer erklären, das hat der Oberste auch schon gesagt. In der Entscheidung, die du zitiert hast, lässt er offen,
aber er hat's nicht
ob,
entschieden.
Es, ob es zulässig ist,
ja.
ob es möglich ist,
ja.
aber er sagt in der
von mir zitierten,
auch, ich glaube in der 2 OB 2321 K, sagt er, wenn das überhaupt zulässig ist, dann braucht es die Form. Für einen dieselbe Form, die bei dem sogenannten Erbverzicht oder Pflichtteilsverzicht angeordnet ist, nämlich Paragraph 551, die Form eines Notariatsaktes. Okay,
das habe ich übersehen, aber das ist interessant. Also jedenfalls, das ist
toll, bitte,
für das dich, ist, für ist deinen
Stand. Das ist, es folgt daraus,
das ist jedenfalls
dass eigentlich zur Sicherheit ein Notariat
nicht nur, das brauchst du in jeder Pflegevereinbarung, weil du weißt ja nie, jede Pflegevereinbarung potenziell trägt in sich einen teilweisen Verzicht auf das Pflegevermächtnis, ganz klar.
Ne? Daher brauchst du,
und daher brauchst du immer die Notariatsakt-Form oder genau das gerichtliche Protokoll. Ja, spannend, diese Aspekte
rund um das Pflegevermächtnis. Interessant auch noch, also möglicherweise übrigens werden das zwei Folgen, aber wir müssen uns das genauer anschauen.
Ich finde es gut,
dass wir es genauer machen. Ich finde es gut,
dass wir da so langsam durchgehen.
Das brennt den Leuten möglicherweise unter den Nägeln auch. Nämlich, da gibt es noch diese zweite Einschränkung, über die sind wir so gesprungen,
bitte.
Soweit nicht eine Zuwendung gewährt wird. Das ist ja besonders auslegungsbedürftig.
Was soll das
eine heißen? Eine Zuwendung, auch dazu gibt's, hat der Oberste Gerichtshof sich schon intensiv auseinandergesetzt, nämlich, kann man dann ehrlich streiten, jemand pflegt, wohnt aber auch gratis dort, kriegt Kost und Logis. Ist das dann eine Zuwendung des Pflegenden, dass er die Tochter da wohnen lässt? Später werden die Erben das behaupten und werden sagen, nein, im Umfang des Wertes der Wohnmöglichkeit entsteht dieses Pflegevermächtnis nicht. Und der Oberste Gerichtshof, glaube ich, korrigiere mich, hat die Rechtsprechung geprägt, dass es nur um Zuwendungen geht, die in einem engen Zusammenhang, in einem Kausalzusammenhang mit der Pflege stehen. worüber dann, man dann trefflich streiten kann, ob diese Voraussetzung erfüllt ist oder nicht.
Ja, das müsste man sich jetzt vielleicht wirklich noch genau anschauen, weil das ist schon schwierig, dieser Aspekt der gewährten Zuwendung. Weil wenn wir kurz einen Sprung machen in den 678 Absatz 2, dort heißt es ja, dass das Pflegevermächtnis jedenfalls neben dem Pflichtteil zusteht und auch neben anderen Leistungen aus der Verlassenschaft. Und letzteres nur dann nicht, wenn der Verstorbene das verfügt hat. Heißt, wenn ich den Pflegenden zum Erben berufe oder wenn ich ihm ein Vermächtnis aussetze, dann ist im Zweifel davon auszugehen, dass das Pflegevermächtnis ihm zusätzlich zusteht. Anderes gilt nur dann, wenn er das ausdrücklich verfügt hat. Ich setze ihn, was er kann. Ich setze ihn zum Erben der halben Verlassenschaft ein und damit ist auch sein allfälliges Pflegevermächtnis mit abgegolten. Das heißt aber,
wenn wir. Achtung, wenn ich unterbringe, ja? Was kann er? Er kann ihm weniger einräumen als Vermächtnis bis null. Was er nicht kann, ist, er kann das Pflegevermächtnis durch letztliche Verfügung nicht schmälern. Nicht? Also er kann ihm weniger hinterlassen. Oder er kann ihm sagen, ich hinterlasse dir als Vermächtnis einen Geldbetrag. Soweit du ein Pflegevermächtnis bekommen solltest, ja, reduziert dieses Vermächtnis, dieses Geldvermächtnis, ja, das, welches dir unabhängig vom Pflegevermächtnis jetzt einmal eingeräumt wird, das würde dann reduziert werden. Aber er kann nicht das Pflegevermächtnis letztwillig reduzieren. Richtig?
Naja, das glaube ich nicht. Lesen wir kurz den 678 Absatz 2. Das Vermächtnis gebührt jedenfalls neben dem Pflichtteil, neben anderen Leistungen aus der Verlassenschaft nur dann nicht, wenn der Verstorbene das verfügt hat.
Der Verstorbene kann nicht anordnen, dass der weniger Pflegevermächtnis kriegt. Das kann er nicht.
Na gut, es kommt aufs selbe hinaus. Also wenn ich anordnen würde im Testament, ich vermache XY, Klammer, allenfalls pflegende Person, Klammer, einen Geldbetrag von Euro 100.000, damit ist auch ein allfälliges Pflegevermächtnis abgegolten. Wie würdest du mit dieser Verfügung
umgehen? Und dann ist das Pflegevermächtnis, musst du jetzt ergänzen,
50.000?
Nein, ja. Dann kriegt er nicht mehr als die 100.000. Aber natürlich, ich wollte nur darauf hinaus, wenn das Pflegevermächtnis 150.000 ausmacht.
Dann kriegt er noch 50.000 zusätzlich.
Kriegt er jedenfalls die 150.
Ja, also das ist klar. Das ist natürlich klar. Nein, aber ich wollte nur darauf hin, ich habe das jetzt deswegen erwähnt, damit wir uns überlegen können, was kann bedeuten, eine Zuwendung gewährt. Weil offenbar ist das Gesetz hier vorsichtig und geht im Zweifel immer davon aus, dass das Pflegevermächtnis zusätzlich zu einem Erbteil, zusätzlich zu einem Vermächtnis zusteht. Das heißt, man kann sicher bei einer Zuwendung zu Lebzeiten nicht leicht und ohne weiteres, wenn du dieses Wohnen dürfen und so weiter erwähnt hast, davon ausgehen, dass das eine für die Pflegeleistungen gewährte Zuwendung ist. Dafür bedarf es meines Erachtens wirklich einer Vereinbarung zwischen beiden, dass das eine für die Pflege gewährte Zuwendung ist.
Also sonst wir heute diese Geschäftszahlen erwähnen, einschlägig dafür,
ja,
wäre die Entscheidung 2 UB 54 aus 21,
ja,
Martha aus dem Jahr 21, da setzt sich das Höchstgericht ausführlich mit dieser Frage der Zuwendung auseinander, zitiert auch vorbildhaft, wirklich sehr breit, die durchaus divergierende Literatur. Mhm. Und was er übrigens offen lässt, ist, ob eine Schenkung aus Dankbarkeit für die Pflege, also er sagt zu Lebzeiten, du pass auf, ich schenke dir jetzt, danke, dass du mich so gepflegt hast, ich schenke dir jetzt dieses Haus da im 19. Bezirk, ob das eine Zuwendung ist, die das Pflegevermächtnis reduziert. Das ist in der Literatur umstritten. Ob dann das Pflegevermächtnis darüber hinaus zusteht. Es ist meines Wissens, lieber Andreas, und bitte seien Sie nicht irritiert, wenn wir heute nicht immer einer Meinung sind oder da auch manche Dinge offen lassen, das entspricht der Natur der Sache eines neuen Rechtsinstituts. Es ist nicht notwendig, dass es eine ausdrückliche oder unmissverständliche Pflegeentgeltsvereinbarung gibt, ja, sondern es ist eben durchaus als Alternative eine sonstige Zuwendung, übrigens auch Zuwendungen Dritter, wie zum Beispiel, weiß nicht, eine Familienbeihilfe, die dem Pflegenden zugute kommt.
Ja, ja,
darum geht es natürlich,
genau,
dem Pflegenden zugute kommt. Oder das Pflegegeld, das durchgeschleust wird zum Pflegenden, reduziert das Pflegevermächtnis, wenn es in einem kausalen Zusammenhang steht, und darüber wird, nämlich mit der Pflege, und darüber wird dann auch im Einzelfall zu streiten sein. Und gerade diese Beispiele, wo der Pflegende eben auch faktische Vorteile hat, weil er dort eben, ja, gerade das mit dem Wohnen ist, wäre dann so ein Streitfall, der wohl, ja, wie du sagst, möglicherweise typischerweise, will man nicht so hinauslehnen, eben dann nicht anzurechnen.
Genau, ja. Naja, also bei Pflegegeld zum Beispiel, das durchgereicht wird an die pflegende Person, da habe ich wirklich diesen Kausalzusammenhang, von dem der Oberste Gerichtshof spricht. Aber sonst tue ich mir schwer, mir jetzt Zuwendungen des Pfleglings, des dann Verstorbenen, vorzustellen, bei dem ich zu so einem Kausalzusammenhang komme. Weil ich frage mich, was ist unter Kausalzusammenhang hier eigentlich gemeint? Wo besteht da die Kausalität?
Ja, du, Kausalzusammenhang ist
das ist ein schwieriges Wort. Ein
äußerst, wie soll ich sagen,
nein, ich weiß nicht,
kärgliche Verknüpfung. Also ob da wird sich schon noch was tun. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Fall, und der ist ungelöst, ist die belohnende Schenkung.
Ja.
Also der ist, das ist wirklich, also ungelöst meine ich, nicht judiziert, nicht ausjudiziert, außer ich habe da jetzt einen Schein übersehen.
Aber es ist schwierig, nicht? Es soll einerseits natürlich nicht zu Doppelabgeltungen kommen, andererseits soll die Reduktion des Pflegevermächtnisses nicht zu schnell angenommen werden, weil sonst komme ich eben zu einem Widerspruch, übrigens zum 678.1, wie ich das vorhin erwähnt habe.
Ja. Den du erwähnt hast und den ich jetzt noch einmal betonen will, und jetzt gehen wir vielleicht gleich einen Moment noch einmal zu diesem 678.1, weil er eben damit nicht zum Einser, sondern zum Zweier, Zweiersatz 1, weil er mit dieser Zuwendung, Subsidiarität, Ja oder Nein zusammenhängt. Dass der Anspruch aufs Pflegevermächtnis wurde vom Gesetzgeber mit einer äußerst hohen Bedeutung, mit einer äußerst hohen Sicherheit für den Pflegenden verbunden. Wir halten uns vor Augen, Angehörige aus einem Kreis, der weit gesponnen ist, der wesentlich weiter ist als der Kreis der sogenannten Pflichtteilsberechtigten. Sie erinnern sich, die Kinder oder die Deszendenten, die Abstämmlinge und der Ehegatte oder die Ehegattin, der eingetragene Partner, das sind die Pflichtteilsberechtigten. Der Kreis der potenziell Anspruchsberechtigten nach dem Pflegevermächtnis ist wesentlich größer, den haben wir heute genannt. Und das Gesetz beginnt hier im 678 Absatz 2 und setzt das dann in anderen Bestimmungen im Verhältnis zu den Pflichtteilsberechtigten fort, 645, dass das Pflegevermächtnis eine Festigkeit hat, die man vergleichen könnte mit einem Pflichtteil. Mhm. Ja, noch mehr. Es ist sogar, wie wir wahrscheinlich das nächste Mal näher besprechen werden, stärker als der Pflichtteil. Mhm. Und das ist was Besonderes, 678 Absatz 2, das Vermächtnis gebührt jedenfalls neben dem Pflichtteil. Da denkt also das Gesetz an die pflegende Person, die gleichzeitig pflichtteilsberechtigt ist. Zwei Kinder, Bub, Mädchen, das Mädchen pflegt die Tochter, der Bub nicht, beide haben Pflichtteilsrecht, einen Pflichtteilsanspruch. Und das Mädchen obendrauf noch zwingend.
Ja, konsequent.
Absolut. Ja. Dieses Pflegevermächtnis. Und, wenn man weiterliest, 678.2, weil du das noch nicht erwähnt hast, aber es hat sich aus deinen Äußerungen ja schon mittelbar ergeben, diese hohe Bestandfestigkeit. Man kann es nicht entziehen. Der Verstorbene kann also nicht im Testament anordnen, Edgy Badge, du brauchst eh nichts, du bist eh so bescheiden, alles soll mein Sohn kriegen als Alleinerbe, wenn das Gesetz sagt, es kann nur bei Vorliegen eines Enterbungsgrundes entzogen werden. Mhm. Und was heißt Enterbungsgrund? Über den haben wir schon geredet. Diese ganz bösen Taten, wegen derer man sogar den Pflichtteil verlieren kann. Also eine enorm starke Position. Andreas, ist das für dich ausreichend oder willst du
dazu? Ja, nein, ich glaube, wir sind doch langsam am Ende der Folge angelangt. Ja,
wir haben noch 7 Minuten, das heißt, wir könnten, oder 8 Minuten, wir könnten durchaus noch darüber sprechen, und vielleicht ist das auch nicht schlecht, was eigentlich Pflege ist.
Gerne.
Also weil vor allem 677 Absatz 2, was ist das eigentlich? Wann kriege ich Cash?
Kürzlich eine OGH-Entscheidung bekommen haben.
Ja, die ist zentral.
Ich glaube, das war 2 OB 33 aus 25 Dora. Stimmt das, Christian? Ich glaube, das ist jene Entscheidung.
Aus dem April.
In der es vor allem ging um die Frage, was ist eigentlich Pflege? Wir haben an sich im 677 Absatz 2 die Pflege gesetzlich definiert. Darf ich vielleicht vorlesen? Pflege ist jede Tätigkeit, die dazu dient, einer pflegebedürftigen Person so weit wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern, sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu führen. Das heißt, das Gesetz geht hier von einem sehr weiten Pflegebegriff aus. Das betonen auch die Erläuterungen zur Regierungsvorlage. Und in der Entscheidung, ich hoffe, Christian, hast du kontrolliert, habe ich die richtige Geschäftszahl genannt?
Ich habe mir diesmal alle Entscheidungen ausgedruckt.
Super gemacht, super gemacht.
29.04.2025, das ist ein Tag nach meinem Geburtstag.
Ja, das ist ein...
Ne? Hast du mir gratuliert? Nein, nichts. Hast du mir was geschenkt? Nichts. 2 OB 33 aus 25 Klein Dora. Kleindora, eine unheimlich wichtige Entscheidung, eine wirklich unheimlich mit einem herrlichen Sachverhalt. Pflege ist nicht nur das, was man sich im engeren Sinn unter Pflege vorstellt, das heißt medizinisch oder pflegerische Maßnahmen mit unbedingtem Körperkontakt, ja. Ist es aber auch das bloße Telefonieren, sich um jemand anderen kümmern, indem man mit ihm spazieren geht oder ihm was vorliest oder einfach nur dort ist, ist es die Organisation, der Umstand, dass man Zeit investiert, um die Dinge zu regeln, mit den Ärzten spricht, ist es, jetzt machen wir doch einen Cliffhanger, mein Lieber, ja, weil jetzt rede ich zu viel. Wir machen das in der zweiten Folge.
Zweite Folge, da bleiben wir jetzt stehen.
Nein, wir bleiben nicht stehen, sondern reden wir ein bisschen weiter. Ja. Ja, nämlich, ist es eigentlich auch ausreichend, wenn ich zwar nicht selber Hand anlege, nicht selber hinfahre, ich habe keine Zeit, ja, ich habe keine Zeit,
aber schickst ich zahle den Ganzen.
Oder du zahlst das.
Ich zahle das alles. Ich zahle, die Pflegerin zahlt das. Muss sie höchstpersönlich erfolgen?
Ja, oder ist, kann ich nicht nachher sagen, beauftragt. Ich kriege bitte, ich möchte genauso stehen, als ob ich es persönlich gemacht hätte.
Ist Einkaufen Pflege?
Ist Einkaufen Pflege?
Ist Vorlesen Pflege?
Ja, wie es in den Materialien, glaube ich, erwähnt wird und wie wir es am Anfang bei unseren Seminaren gesagt haben, schon das Vorlesen reicht aus. Schützen Sie Ihre Alten, haben wir damals gesagt, warum haben wir das gesagt, oder ich habe es gesagt, die im Pflegeheim sind, weil da kommen jetzt diese potenziellen nahestehenden Personen, die dann nach dem Tod Cash verlangen werden, weil sie sich so bemühen um die Mama, die sie vielleicht die längste Zeit über links liegen haben lassen. Also
das und all diese Fragen wollen wir es das nächste Mal beantworten.
Wir werden das nächste Mal Folgendes machen. Wir werden uns die Pflege anschauen. Ja. Wir werden schauen, wie viel Cash es gibt.
Ja. Was kostet eine Stunde Vorlesen, wenn das überhaupt Pflege ist?
Wie viel ist drinnen?
Ja.
Und welche Überraschungen gibt es dann im Verlassenschaftsverfahren? Ja. Das ist auch für jene wichtig, die nicht gepflegt haben, aber vielleicht die Alleinerben sind nach dem Testament.
Wie verhält sich das Pflegevermächtnis zur Pflicht als Bemessungsgrundlage? Pflicht.
Zu anderen kommt einer Schulden? Rein und der ganze, die ganze Verlassenschaft soll angeblich aufgefressen werden von jemand anderem. Also ich hatte mal einen Fall, da hat die Gegenseite vorgelegt, Aufstellungen, dass sie also die letzten 2,5 Jahre 24 Stunden gepflegt haben.
Da kommt einiges zusammen.
Permanent dienstbereit. Ja, und das hat dann gestanden, 24 mal, was weiß ich, 15 Euro, nicht? Also 24 mal 15, ich weiß jetzt nicht, was das ist, dann kannst du das ausrechnen.
Bitte. Red einmal weiter, ich
rechne mal aus. Ja, du mit Tippen da. Also 24 mal 15, ja, das muss mein Sohn könnte das sofort rechnen. 24 das ist der beste Rechner der Welt, du tippst da ein. 300. Ja, bitte mach gleich 3 Jahre.
65 mal 3 Jahre. Also wenn man 3 Jahre Vollzeit pflegt, dann kommt raus 394.200.
Bei 15 Euro.
Bei 15 Euro 24 Stunden am Tag.
Und damit lassen wir es für heute. Gerne. Ja. Vielen Dank für diese tolle Folge.
Ich danke dir, freue mich aufs nächste Mal. Danke. Servus.